Ja, grüß Gottle. Ich sprühe natürlich auch heute wieder wie ein angezapfter Hydrant. Und weil mich dieser Einschlag entzweigehauen hat. Und ja, das ist dieser Blick dieser Frauen, dieser Manita oder Lilaya oder ja, weiß. Das ist so. Und weiß, wo soll ich jetzt hin überhaupt? Ich kann nichts mehr machen, kann mich nicht bewegen, bin paralysiert. Und es ist mir aber egal, ob jemand zuhört, der ich sprühe einfach weiter. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich 183. Und ich bin krank, so krank wie es nur geht. Ich habe den offiziellen Schein, den gelben, wie es heißt. Jedenfalls sagte mir der Arzt, das gelbe Billet hände ich, gehe ich ihn aus. Für den bis zum Rest der Woche. Ja, also einfach krank geschrieben, einfach krank und einfach nicht mehr putzmunter, sondern putz drunter, der Putz ist runter, der Lack ist ab. Und ich fand es nur so schön, irgendwie diesen Ausdruck, das gelbe Billet habe ich, glaube mal bei Dostojewski aufgeschnappt. Ich bilde mich eben so durch, fräse mich durch die Weltliteratur, aber komme da nie so weit. Immer nur die Anfangskapitel der einzelnen Romane, aber jedenfalls da war die Rede davon in Verbrechen und Strafe, dass ja, dass es in der Zarenzeit so war, man konnte sich prostituieren als Frau oder ja, aus der großen Not und dem Hungerleiden haben viele Familien dann natürlich ihre Töchter dazu gezwungen, sich zu prostituieren. Aber immerhin, es war noch bürokratisch irgendwie geregelt und man konnte da ein gelbes Billet, also einen gelben Schein einfach nehmen. Und dann hat man den offiziellen Eintrag als Prostituierte. Und ich trinke nur einen peruanischen Kaffee. Liebe Grüße an meine Manita, die ihn mir da mitgebracht hat. Und ich finde es einfach so geil, krank zu sein, dieses Gefühl. Ja, Mann, jetzt lebe ich hier mein eigenbrötlerisches Leben. Ich muss noch nicht mal mehr zur Arbeit. Ich podcaste einfach und stehe unter Strom. Ja, jetzt ist auch alles anders als vorher. Seit diesem Imperialismuswerk, dieser Freitag letzte Woche, definiert mich jetzt und schneidet mein Leben entzwei. Also ein Werk ist vielleicht auch wie eine Frau, die einen anstarrt und einen fragt, ob man denn dazu in der Lage ist, es angemessen zu behandeln und zu würdigen. Und jede Lustressource da abzubauen, die, aber nein, wir wollen ja nicht schon wieder von Rohstoffen sprechen und wir wollen ich will mich hier aber auch nicht zurückhalten, ja, ich spreche einfach, wie ich will. Yes, Manita, I think you're listening also, or I interpreted this from your texts on WhatsApp, that you were somehow using words that I also had used in my podcast. And I can tell you only that I want to be chased or chosen like a woman, or like a man like me wants to be simply in this position, reacting. And so I tell you, you could come anytime to see me. Also, Lilia. And I don't want to put you in a competition. I'm going to tell you that either way, I'm going to love each one of you. And it doesn't matter who comes first to knock on my door. I won't fall in love this monopolistically. I'm thinking of only one. But in the time being, of course, you should maybe enjoy and dive into this feeling of being one and complete with this one lover. And maybe you think this is paradoxical, but it clearly isn't. It is my scientific approach to love. And sometimes you have to really think hard, because it's such a hard problem that you don't dare to touch it until you have made up all these thoughts first. So any of you could come to see me now that I'm sick. And I thought of this, that it's even more romantic and more essential to take care of one another while you're sick than anything else, like kissing or having sex, could be in a relationship. Because there you feel connected to the body and to all the cells of the other, to the illness inside, and you bring some teas or cookies, or could cook a soup like you did, Manita, back then in Buenos Aires when I was sick. And I think, yeah, it wasn't COVID. Now, we made this COVID test but never got the result, but it wasn't COVID clearly, because yeah, I was infected then afterwards this year in November. I suppose it hadn't hit me that hard. I mean this gives you already a good share of immunity, the first infection with COVID. Of course, not total immunity, but these are exactly those biological questions that are also so erotic. I felt back then I could hardly sit there. Was a virus way worse than COVID? Of course, we caught there up in Misiones, in the selva, in the jungle, and then we flew back to Buenos Aires last January. And then got both sick, first you, but then me, and then you cooked the soup for me. And I was feeling really down and like drowning, like I was sleeping, having crazy dreams, ill, fever-induced dreams maybe. And the doctor I went to see him today also asked me if I'd had fever, but I told him no, it's all right, just somehow an infection. But he gave me the bill, the sign, the paper for the whole week to be krank, to be ill. And this feels so good. I'm here. Ich sprühe wie eine Trend, ich drehe frei. And it's 5 days more to go until I have to go back to, or 6 days, until I have to go back to the office. I can do anything here and don't even have to think about, yeah, my feet, knees will be trembling and shaking again tomorrow when I enter our beloved office, official office, production working rooms, Produktionsstätte, Werkstätte. No, don't have to worry about all this, right? I can therefore let it all slip out here. And this is the point. Slip out, slip in. It has something to do with sex. That, of course, we're all thinking about it and yearning about it, and this is the great thing about it, and it shouldn't be that firmly interlaced with love, or at least with this kind of love where you feel you want to found a household. You have your hearts intermingled or interlaced, like in a shoelace. Like you and me have Lilia, I'm sure of this in a way, that also you love me or you like me, and I like you so much that it can't be described, like in the Stern text Imperialism, that all the glaciers in the world and the icy tops of the mountains, that all this glancing and shining, dazzling, is not even enough to describe the glance of your eyes. Of your eyes, and like this time when you said you were listening to a podcast. Oh man. And also you, Manita, of course, with your coffee color eyes, I thank you for everything that you said once you felt that my eyes were invading you, like Hitler invaded Russia. Something like this you wrote in a poem, and I found it so cute, and still, of course, this invasion, and also you invaded me, I felt sharply your brown eyes, that you were really grasping me and putting your laces around me, so I could never escape anymore. Yeah, but I have to tell you, I don't like this, that it's like this, that somehow it could all be messed up, like fucked up, this holy uncorrupted love bond would be messed up once you sleep with someone else. You feel maybe also a different variety of love. And this is the whole point. The big question mark, why Soriana plays such a big role in my discourse, in my head also, or in those last weeks, because she somehow... It's not even about the eroticism, it's simply that she's there working, and I feel somehow working synchronously with her, that we're together working, but in a unit of two bodies maybe, and you can't escape this force field, this gravitation of the two workers sitting there and working together. And therefore it feels natural to share everything, or maybe even share love, just this love, loving gestures and romantic glances. Maybe it is my point that this has to happen in a way that you can also love other people where the hearts are not that interlaced and don't maybe have to be in the future, but it could be, because it's always also hard work, like working there, like Lilia and me always talking, and through this work of conversation you get to know each other and feel like connected, like already inside each other's head. And to achieve this, yeah, a lot is needed, of course. Costs a lot of courage and fortitude and a daring attitude to enter the space of the other one. And I don't want to make any proposal to you, Soriana, just that I get the feeling the reason why you are such a source of inspiration is also your youth, and that you're somehow a student, like that is like a soaking up everything that the teacher could tell you, and therefore I have to speak really precisely to teach you the best I can. And yeah, my only point being, I want to teach you how to seduce men, because I don't like this, having women in this reacting position, and I think, yeah, maybe you women can also understand and can also feel there's something great to be able nowadays to act up and also act like a man in certain ways in romantic relationships, or at least like earlier was the privilege of men to be acting all daring and promiscuitive, also like loving several persons and not feeling bad about it. So I want to help you to find the perfect lover or find love or anything, but I mean, I can't forbid you to also think of me if you want to. I mean, I don't say it has to be, maybe it's even easier or better if it doesn't go into this direction, because then we can simply work there at work. And but my point is that I feel already we're working there synchronously, part of the same apparatus, and yeah, in a way it's like in sex, therefore. But it has to be clarified that you're in a way the student now in these lessons, but in real life, of course, I want to be the student and want to wait for your feminine approach. And if you don't like to, it's fine. And anything could happen, just, yeah. Somehow you have to take the first steps, because this is all my fight about this, all the Kolinskov novel I was reading last time, Budget, is all to do with this, that how do we get women there to they finally feel this need that they also want to get active, take these very risky steps. And for you, of course, it's no problem. I know you, your character, you're so, well, like a fortress, fortified, or like an ark also, like one of those Italian churches or bridges. They're constructed so elegantly, but also very durable. And like this, of course, you are, therefore, this is no problem for you to understand. And yeah, somehow this has to be said, because I also feel there is some truth to it, that you always feel reluctant to enter in such a love experience where you feel the bond is so strong, it's too much, because then I don't want to commit a single failure against Manita or Lilia, because I feel I want them to be at my side and for a long time and not to go away, and can't mess it up. If I mess it up, all my capital is messed up for the future. And how could I be secure that someone will be there to take care of me when I'm ill or when I'm old? But I only wanted to be with you. But somehow I'm also like a fountain, like a hydrant. And yeah, so I don't expect anything from you, Zorina, just that someday maybe we can go back to have a little chat, small talk, and yeah, this seduction thing is totally up to you. I don't even want to know your thoughts, just that you can think, and yeah, don't want to put the other girls under pressure, but simply that they also know that for me this feels normal and feels right to think in this way also about other love possibilities. And this isn't meant to replace them in any way, but it's a different corridor, different journey. And yeah, for me it feels I want this, at least in this, at this phase of my life, and or at least want to think about it. I mean, I don't know, realization and the real thing, like a real date, drinking coffee. This could don't even know if I'm able to do it right now. Of course, now I'm sick, but maybe I'm so sensitive that I also, even for that, need another couple of months to really get into this feeling that, yeah, I'm prepared. But at some point it could happen. And I only hope we can sometime go back to talking, of course. Also with you, Lilia. But somehow with Zoriana it's this way that, yeah, she's so close and our connection is therefore in a way more important for work, because I feel I have to have a good connection to her, because if not, what would this mean then? It would mess up my work, right? And one thing about you, Zoriana, that last week you were standing there, you were coming back from the kitchen, and I don't even know where do you have a microwave. I never bring food there to lunch, but somewhere there seems to be a microwave, maybe in this other room where the HR department is also, I think. Because in the kitchen I never saw a microwave. But somehow you girls sometimes bring your lunch boxes. And Yours, of course, Julian, is always very rich and smelling very tasty. And of course, yours also, Lilia, just that in Zoriana's case, it appeared to me like several times or almost every time she brings this, that has such a nice spicy smell. And but this is, of course, not the decisive factor for me in picking a girl. In the older generations, of course, yeah, my grandmother told me this, that you should look for a girl that can really cook good, and nowadays you have to watch out for such a one, because these young girls, they don't know how to cook anymore, she told me. And yeah, my grandmother, she cooked very well and very, a lot of fat, always liked to put oil into the pan, and then, yeah, my mother would complain, she doesn't like such a greasy, fatty meals. And but then you came back there on Thursday, and wow, Wednesday was this crazy day, of course, because we had the meeting with all the firm, and my colleague told me you other colleagues were then there sitting until 7 o'clock there at night in this beer garden. But I didn't want to go home to make my podcast, but this podcast on this day wasn't even that great, because the craziness lay in this other podcast, 175. Wow, this was so great. I immediately published it after recording it, which I normally never do, but there it somehow got out and felt great. I can't do anything else than to publish this right now. I don't want to do anything else. And so I was really, wow, out of myself after recording it, feeling like, wow, great. But what am I even going to do? Now I have to sit here and somehow feel the repercussions in me of my rhetorical efforts, of my speech. Feel this reverberating in my chest, and feels like, yeah, maybe could even go on, but wow, nothing I do would be adequate now. And this episode 75 I recorded on last Tuesday, but then in 76 I said something about you, Zoriana, that it would be easy to penetrate you, right, in the social way, that you're so young, and yeah, comparing to Lilia, she has a lot of friends, also international, and somehow, yeah, she didn't have to study so much from home during the pandemic, and therefore maybe got a little more out into the world to see it, and is as a character already more formed. Although you, Zoriana, of course, are more adult in a way. But yeah, this is difficult. Still, I think this is a crucial point, that she's somehow more formed, and there's more onto her. But yeah, I think that you didn't like this, what I said, and therefore also I got this feeling, of course, also already from hearing this, listening to this episode, that, oh no, this was a blunder, shouldn't say this about a girl, of course. And therefore I backpedaled the next day, and I totally mean it, of course, that you're such a conundrum. And yeah, you're also just young and not really formed in this way, there's a lot. But still you have a lot of stories to tell, and I just like to listen to you or see you with your gestures and your eyes and everything. Therefore it was totally meant like this, what I said, that I only want to listen to you, and it's not that important that I tell you anything, because of course, yeah, here I'm a teacher in the podcast, but I mean in these social interactions it's not like this, like between Lilia and me. I feel this is so important to tell her everything, or at least tell her something. Somehow she's this perfect recipient for me, and I'm also for her, of course, want to know about her life and her friends and family and her sister. But I don't even know if you have sisters or brothers, Zoriana. Maybe you're also a single child, because yes, there's something about you that makes me feel, yeah, you could be a single child, but just that also I feel a little more close to you, Zoriana, in the way that I feel you're part of my class, like a richer class in society. I mean, the clothes you wear and this, I don't know. You also ordered ordered stuff from Amazon right to the office, and this I found really great, to be that daring and say, well, yeah, what the hell, why shouldn't I order here my stuff? I mean, I need it, maybe even work stuff, and I simply need it, but I found it so cute that you left the boxes there, still there, and makes an impression that the boxes are stuffed there behind your there at the heater, or yeah, but it doesn't, it's nothing bad, right? I'm this chaotic here in my room also, like all kinds of boxes, but found it somehow a contrast to this made a contrasting impression to the fact that you somehow normally seem very ordered and disciplined and everything is clean, but there the boxes, you know, of course we have this Altpapier, could throw it in there too, paper, or maybe you need them still, but the point, yeah, that you think, judging from your clothes, or you have also a smartwatch, and this made me think then, yes, somehow you're, or also an iPhone, I think, that somehow, yeah, you're part of another class, or of a similar class than I, of course, also in a way proletarian, but still a little more in the top. I mean, your parents a little, maybe in the class where you earn a little more, like a lawyer, like a employee with executive employee, like an Abteilungsleiter in our firm, maybe some kind of something like this. Are your parents also? And this is the nasty thing then, that I feel, yeah, it's in love, it's always easier when you're part of the same social class or stratum, and that there somehow you share more and have more in common, and that Lilia is from maybe a middle class family, not that poor, but also not really rich, I don't know, but it's my guess. And that it's like Manita, like that she's also from, yeah, family that was maybe poor, and now, yeah, also got to be middle class, but it's of course a hard struggle there in Peru. And this, I feel, is also a trench between us, is something that's inhibiting love, and this has to do with this imperialism tax, of course, that, yeah, we Germans, we can go around all the world and cash, without cash, we can cash those beautiful people. And is this a word, to cash? To catch someone, yeah, of course. The world is just, again, no internet here. Ah. Okay, I mean, you get the point, I want to catch you, catch all, like a fish. This is what Dr. Steele says in this imperialism text. And yeah, there's this one thing I wanted to mean, Soriano, that I feel. There's nothing bad about it, of course. I encourage you to also study Marxism, but it's not everyone's favorite thing, and yeah, not everyone has to be interested in this communism. And I mean, yeah, this is the whole moral problem of this imperialism text, that somehow you also have to look over this and say it's nothing bad about it. I mean, I can't do anything, it's not my choice to be born into this family and to this stratum of society. And yeah, but what I was explaining was something about you, Soriana, last Thursday, after I published this, that yeah, somehow you're easy to penetrate, and I felt already, oh, this was a blunder. But then at the lunch break, you came there back from the kitchen, and I was daring to take a look at you out of the corner of my eye, and already saw somehow that you were very tense, pressing your lips together and seemed in a gloomy mood. And then when you came back to your desk, you were really, this word I should know, you were like throwing this thing, this plate onto your desk, and really with a hard noise, hard crash, or yeah, something that made me feel that there was some kind of anger in you, and you were infuriated from something, and I don't know if it was this thing I had said about how easy it is to understand or to penetrate you. I don't know if you even listened to it, but I simply found this could be the case, that for this reason you were feeling then you started to eat, and it was like really violently, like putting your fork in there, like you wanted to, I don't know, it felt, in this moment I felt, oh yes, I have to clarify this in the next episode, it's totally the other way around, of course, that Manita and Lilia, they are easy to understand, to grasp, to intrude in this psychological way. But you are not, and yeah, please believe me, I don't mean to flatter you in any way. You are a conundrum, and you will get even more formed and will learn things about life. But I have to tell you that at this age you're in, you don't have to know everything about the world, and you don't have to pretend like being such an adult person. I don't mean to say that you do pretend anything, you are simply in this way of working are very adult, but I just want to tell you that you can also make mistakes and be very stupid at this age, like I was and still am. So I'm still the stupid, but I mean also at 25, when I was still studying or finishing my studies, I was still like in a way very immature, very stupid. I gotta tell you, this girl's also, of course, this political problems and crisis now in your countries, in Ukraine and Peru, they all also form you and confront you with these problems, challenges to have, but also chances, of course, to have to move out. Not have to, maybe, I mean, maybe in the case of you two girls it hadn't maybe anything to do with the war, because I don't know if you wanted to or would have come anyways, but at this young age it's totally normal to be naive, and you can be, Soriana, whatever you like. Just what I like about you is exactly this modesty, and how you combine the modesty and humility then with an outburst, like what I described in the Imperial text, in the second part I read, then that you were like something is in your behavior that is also making me feel like Italy, reminding me of Italy, the Italian culture, like using gestures and being in this way expressive. One moment. Here I have myself. But yeah, now I really, really have to talk about you two other girls, because I feel now another Alias Fancy podcast. This guy is also chasing me. So I feel also under pressure, because he always puts his titles of his podcast in suspect. It has to do some kind of a comment to me, right? And I know he's judging me, but I want myself that to be looked at. No, this is. So let's talk about you two girls again. That you are very dear to me, and I mean, yeah. Let's say it out loud. The title of this podcast I just saw popping up on my cell phone, because I wanted to look for a translation of some word, don't even remember. But Stefan, of course, he publishes this Alias Fancy podcast, and he just published this. Keine Diskussion. No discussion. And this is clearly, again, a comment to my podcast. And I know that somehow he's questioning my masculinity with this. He's saying, if you were a real boy or a man, you would step up to go talking to these girls. You feel they're so one of a kind pieces, and you can't lose them. And this I feel, of course, exactly for you two girls, Manita and Lilia. But I have to tell you that I want a woman to be strong and can't love her until I see that she's really, really this way, a wild girl that's not afraid of anything and committing illegal acts. I mean, if it's about love, there should be no boundaries. And yeah, but I don't expect anything magic from you, just that you could text me or speak to me, and this would, yeah, make my day. And in a totally different way, like with Doriana, there's something new. I don't even know what could be, don't have to explore now. But with you, it's something so important, as in a way defining my life. And wow, okay. And I only wish you would step up and talk to me, and then we could explain and figure out everything. Ah, but of course, Lilia, I know that you were expecting this from me, that I act exactly in this crazy creative manner, like here. Why? Because I wrote you in this text on Sylvester, on New Year's Eve, that I was writing on a novel about my Schwamm, the girl I had fallen in love with in Argentina, and was composing a novel about her or for her. And somehow, yeah, I thought, oh, maybe this wasn't so good to put this in this text, like, yeah, again, a thread that I tell you between the lines, that I might retreat or my gaze might wander off to other women when you don't feel like reacting to my proposals. But this is the point. I wasn't even making proposals, but to the way in which I was writing in this text and in the others, it was somehow clear that there was something in the air. But this is the point, that it was already clear before we had written. I mean, it was clear to us both. And why does it change then what you write? Yeah, somehow changes, but therefore I felt it's not necessary to make it explicit, because it's clear to us both, and I want to see how could you react, and could not only react but really act, because I want to leave it open and not say anything that explicit. But yeah, just told you there from this day, felt like, yeah, I have to write you somehow, we can't leave it like this, because yeah, I felt I will never go back to see you again, at least you have to come to me. But there then I wrote about this novel I was composing, and yeah, clearly then you thought, but if you can do this, why not compose a novel for me, right? And yeah, and maybe you were expecting this, and I thank you for it, that you really see my talents and even see what I could be capable of, maybe even before I could see it myself, that I could do this, and that you believe in me in a way and also challenge me. And yeah, maybe for this reason felt like comfortable with this blockade, that you said, yeah, let's see what he has to offer. But I don't know, I want to change back to German for a time, but not without making it clear to you two girls what you mean to me, that I can't even know what you mean to me, because this would be the highest possible thing and can only be discovered together with you to figure it out what it means. And that, but yeah, in a way I'm also investing in my budget, like through these episodes telling you about my love, makes me feel good about my future. Because in this bourgeois society, of course, you always feel like, what is going to be? I'm going to be sick or discapacitated, like, yeah, my vision is already really bad. Like, Manita, yours also, even worse. And yeah, what's going to be when I'm finally blind? And I told you once, Manita, that at least we can make love, and I always will make love to you. Once, well, once we're blind, but always have this fear about the future and what is, who is going to protect me. And therefore this feels, yeah, now investing in these podcasts, investing into my future to feel secured, it's better even than to have like 10,000 of euros on your bank account, because yeah, who's, and can't even trust myself. I have many of these compulsive habits, or maybe not that many, but it's about drugs, right? There was a beautiful part about taking drugs, that you're thrown out of the order of normalcy, which I read in the last time from BG, and somehow therefore I can't really trust myself. I mean, yeah, for now I control it and only take like this soft drug, this so-called soft drug. I don't even mean, you know, what the difference could be to a hard drug that would destroy you faster. But in the future, yeah, this my behavior could become even more compulsive, this is what I mean, and then I would destroy myself really. And wow, this never can never be sure about your health, about your being. And this society makes me feel so toxic, like with this oceanic angst when you enter into the world of working in a capitalist firm. And yeah, all this therefore makes me feel like this, and gotta counter it with something. But this is the bad part about love, right? That it's only in this bourgeois way you counter this fear. But love should be something beautiful for itself, to flower and fluorescent for itself, and not be only the absence of this fear that you normally feel in capitalism. Exactly, this is the problem nowadays. And in socialism, therefore, it could be lived, could be real love. This I expressed in this one poem where I called you first Manita. I told there that, yeah, las minas siempre se burlan. The chicks, they want to assess us and they want to chuckle then about us men and say, ha ha, feels like this, that somehow you're assessing us and you're not really talking in this vulgar way about sex, but in this indirect way, and then somehow complaining or making fun of men. And but this is a positive thing, I said, and that I want to be totally dependent from a girl, and yeah, she has that power to be the judge over me, whether I'm doing this correct. And somehow, yeah, this was a crucial part in this poem, that the vagina will be my abyss, and therefore will push away this other economic abyss that I feel, this huge fear and being frightened about the future. How could I sustain myself? Could I go on living or be sure that I always have the material that's necessary for surviving? Like, yeah, housing and medicine. Can't be sure. Once in a while a war breaks out and destroys all the harvests. Can't control, but in this economic sphere, the competition, the insecurity is way worse, and it's so bad. I feel that it has to be swapped against something else, like ablösen, detached. Has to be removed. But this is not so good than the love inside capitalism. Only in socialism, when we feel this economic life doesn't have this sharp sting anymore, and it's not about feeling the value of a person, of our own self rising or falling with the workplace we're at, or with the money we make, or the fact whether we're even working or working in such poor conditions like in Ukraine or Peru, or like here in Germany, we at least have some rights as a worker, or many days off for vacation. Of course, you too, not now as a practicant and as an intern. But yeah, this is the only thing I can tell you, that I can't promise you the perfect love, but it has to do with the framework, with society. I'm not a human being, can't be complete for itself. This individual can never be the king, really. And I can't detach myself from this society, so therefore also love isn't really possible in this way, in this glorious way that it should be possible, but it can be possible in the future. And I mean, all of us are still young. We can fight for this, at least Manita and I, we are already part of this revolutionary parties or theoretical circles. And yeah, we can fight for it and hopefully establish communism, and then we can actually love. And for the time being, yeah, inside this capitalism, I can't tell you everything, but you can come to see me and we can figure it out. Could figure anything out. Of course, one never knows what you really want. This is the paradox of liberalism. And yeah, I mean, never know, but still sex seems so pressing and pressuring. But therefore I tell you girls also that it would be great if you also go looking out for other boys, because somehow your sex can be detached from this love, so that you can feel, yeah, you can think then about love and what you actually feel for me or for this or that person. But it's not the only way to satisfy the sexual need, the sexual yearning. And now it's raining really heavily. Like, this is a clear signal, a sign for a metaphor for fertilization or for fecundation, as I once already pointed out. And yeah, sex isn't even that important. I mean, yeah, it feels always that important and therefore is also. But what I mean, that yeah, you can also live without it. This is what I feel and what Michel Houellebecq wrote, cited in the show notes about 10 episodes ago, yeah. When was this? Oh, this was really like 15 episodes ago. Yeah, you can live without it. It's like Epicurus said, the ancient Greek philosopher. It's not like food or clothes, but yeah, maybe you can't live without love. At least now I feel a certain hope, a vague suspicion that you might be listening, Manita and Lilia, and therefore I feel already in love, feel this could be enough, or at least in this ideal way. But somehow it's not right, and I want to see your family in action. And yeah, don't want anything else, and couldn't need anything else, and this is what scares me then. But I'm really working on myself, and you see that a man has to be worthy, and therefore I need to write this much, that I feel I am dignified for you. And yeah, please, I would only like to make a walk with one of you. Let me know then if you're interested in anything, everything, or... Let's switch back to German now. Ja, liebe Leute. Und vor allem Stefan. Was ist denn falsch daran, hä? Was ist denn dein Problem? Was ist denn falsch daran, in seiner solipsistischen Blase zu leben und einfach zu sagen, nee, das ist meine Art zu lieben, wie gestern gesagt? Es ist auch nicht so, dass ich das ausbeute für meinen Schrank und so. Und ja, gut, vielleicht mag sein, aber das gefällt mir dann eben nicht. Aber ich will einfach so lieben und keine Diskussion, nee. Also lass doch nicht mit mir reden. Oder ja, wenn jemand den ersten Schritt macht, dann lasse ich mit mir reden. Aber ich habe diese Entscheidung für mich und mein Leben getroffen und lass mich da nicht mehr reinreden, ja. Also diese geschlechtlichen Fragen sind intim und die gehen in gewissem Sinne niemand was an. Und ich bin eben so sensibel und kann das gar nicht ertragen. Diese männliche, diese Sache mit dem Anhäufen und Akkumulieren, genommen muss immer mehr Sex haben, aber das ist genau das Missverständnis. Als ob wir Männer das wirklich aus uns selbst heraus wollten. Nein, es ist nur unsere soziale Rolle. Wir sind halt dazu gezwungen, irgendwie durch den Diskurs, durch die Kommunikation. Natürlich, ein Mann, das ist der, der immer mehr Sex will. Und das ist ja der, der deshalb den ersten Schritt macht, weil er es gar nicht aushält ohne Sex. Und weil die Frau eben so ist, noch zurückhaltender, moralischer, und sie hält es eben aus ohne dieses Schweinische. Und darum geht sie nicht auf ihn zu, sondern gibt mehr nach. Gibt ihr danach. Kurz nochmal mein Fenster geschlossen. Ich will es heute wirklich krachen lassen und vor allem dieses Kranksein nochmal hier wirklich. Da will ich einfach alles draus mitnehmen, weil ich fühle immer, es ist so genial, wenn man krank ist. Auch letztens November, ne, mit der Covid, das hat mich auch so angetrieben dann oder überhaupt. Und das war dann wirklich, man braucht es immer. Der Körper braucht es auch, dass alles durchgeschüttelt und umgerüttelt wird. So. Also, ja, Stefan, es tut mir auch sehr leid, dass ich deine Podcasts nicht höre. Es tut mir leid, es ist zugegebenermaßen wie eine Art Masturbation. Man ist in seinem eigenen Material irgendwie, fühlt sich da schon so pudelwohl oder ist damit vollgesungen und braucht nichts anderes mehr, aber ja, sorry. Und, wo war ich jetzt da? Ach, ist ja auch egal. Ne? Der Mann, der ist halt so durch die soziale Rolle. Ja, irgendwie hatte ich dieses Gefühl genau in den letzten Wochen noch so. Weil es ist immer diese Frage mit der Kellnerin, die ich erwähnt, oder ja, da gehe ich jedenfalls immer so zum Mittagstisch und da gibt es verschiedene Kellnerinnen. Auch jedenfalls zwei oder drei, die mir attraktiv erschienen. Und die sind alle schon ein bisschen älter als ich. Aber ich wollte doch einfach nur gern ins Gespräch kommen, denke ich dann. Da bin ich ja auf dem Weg im Hegelschen Prozess, meine ich, und mache da wirklich Fortschritte. Aber ich frage mich halt, warum ist das so langsam? Hat das nämlich genau auch damit zu tun, dass ich mir denke, ich muss loyal sein gegenüber den anderen Frauen, in die ich schon verliebt bin? Und da kommt der Mann aber dann nämlich in Zwiespalt, weil er spürt diesen lastenden Druck der Gesellschaft, diesen normativen Druck auf sich. Du musst doch ein Mann sein. Und das heißt, du musst immer weiter begehren. Und das heißt, du kannst diese Chance doch jetzt nicht vorbeiziehen lassen, nämlich die Kellnerin. Wenn die jetzt da ist und mit dir redet und okay, das heißt hier noch nichts, aber es könnte doch sich daraus auch was ergeben und entwickeln. Und das will ich auf keinen Fall, also das will ich mir auf jeden Fall offen lassen. Das ist dieser Gedanke, weil es muss ja so sein, als man, und das ist es, was mich so an den Rand bringt, möchte ich sagen. Diese Sache, der Mann muss immer mehr begehren und deshalb habe ich auch gar keine Lust mehr auf dieses wirklich physische Begehren, physisch, sensuelle, sinnliche Verwirklichen dieser Träumereien. Weil es mir so vorkommt, ja, ich muss ja diese Rolle spielen und nee, aber ja. Ey, da haben wir doch diese Zeitschrift von Picasso, habe ich hier gefunden, die ich mal erwähnt hatte. Und diese Zeitschrift also, ja, ich sollte auch besser zitieren natürlich, immer den Verlag nennen, Picasso. Und das Wichtigste ist ja sein stierer Blick, wie ich damals schon erwähnte. Art, Spezial, Leben und Werk, das Wunder des Gelingens. Picasso, ja, Ausgabe von wann? Egal, jedenfalls von vor zwei, drei Monaten. Ja. Und Pablo Picasso. Ich will hier dieses Buch vorlesen, Weil ich habe es ja damals erwähnt, ne, auf Englisch. Also komm, also nicht dieses Buch, dieses Magazin. Und es gibt hier aber ein Buch, das eine Historikerin geschrieben hat und über das sie hier ein Interview gibt. Das finde ich irgendwie ja so, ja, schwer verdaulich, was da ausgesagt wird in diesem Interview. Also, die Journalistin Brigitte Bonke-Muhn, ja, kaufte ein altes Lederetui im Internet. Das Adressbuch der Dora Maar steckte dahinter. Und sie war eine Geliebte von Picasso. Und sie war immer wieder depressiven Stimmungsschwankungen ausgesetzt und war aber eine Intellektuelle, verkehrte in den Surrealistenkreisen von Paris. Und Picasso hatte deshalb keine Scheu, sie seinen Freunden zu präsentieren, weil sie war in dem Sinne natürlich eine Trophäe oder, aber nein, muss man ja nicht so formulieren, sondern in dem Sinne war sie halt da anschmiegungsfähig, passte da rein in diesen Bohème-Zirkel, intellektuellen Zirkel und war also eine Frau, die auch seine Freunde beeindrucken konnte. Das ist es ja, die soziale Dimension. Und ja, diese Frau, diese Recherchentin, die über dieses Notizbuch hier referiert, sagte dann, dass aber Dora Maar war das ja, diese Frau. Das aber zur gleichen Zeit hatte er eben eine andere Geliebte namens Marie-Thérèse. Und sie war anders, sie war eben, was weiß ich, ein Mädchen vom Lande oder fühlte sich jedenfalls von Picasso so eingeschätzt, dass sie weniger, ja, dass er da weniger geneigt war, sie seinen Freunden vorzustellen. Weil, ja. Aber ja, das muss jetzt ja auch kein Zeichen von Geringschätzung irgendwie sein, denke ich. Ich meine, wenn das so intellektuelle Surrealistenfreunde sind, was soll sie da auch machen? Oder ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus in dem von Picasso, aber ich finde es einfach merkwürdig, wie jetzt diese heutigen Recherchenten da aus so einer pseudofeministischen Brille draufblicken und sagen, ach ja, der Macho, der Picasso. Und ja, er war eben tyrannisch, hieß es, nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Jean Cocteau, ein Freund. Und ja, aber ich finde einfach, wir müssen hier mal reinlesen, weil es ist so absurd. Und in diesem Punkt gut mit Cocteau, dass ja, Picasso als Künstler ist man einfach auch irgendwie eine komische Person, ne? Verschroben. Und ja, vielleicht hatte er was Tyrannisches in seinem Wesen, aber genau deshalb sollte man es dann nicht irgendwie spezifisch jetzt auf seine Beziehung zu Frauen beziehen. Und dann die Frauen so als Opfer darstellen und wieder diese Ungleichheit einführen. Aber lesen wir uns das hier bitte durch, liebe Leute. Also Marie-Thérèse, die war halt irgendwie nicht auf Augenhöhe und die wollte er dann nicht seinen Freunden zeigen. Dora Maar hingegen war eine Intellektuelle, eine Frau auf Augenhöhe. Aber auch von ihr hatte er irgendwann genug. Interessant ist, dass Picasso mit beiden gleichzeitig eine Beziehung hatte. Brauchte er die eine, um die andere zu kompensieren? Sehr schön, diese Frage jetzt schon mal. Das ist schon mal so, da wird die Polyamorie schon so, klar, es ist eine Abweichung von der Norm, aber als schon so eine Art Krankheit dargestellt. Ja, was hatte der für komische psychische Konditionen? Ja, was lief da einfach falsch bei ihm, dass er da zwei Frauen brauchte und die eine um die andere zu kompensieren irgendwie. Also ja, es ist so ekelhaft schon allein diese Frage, aber lesen wir hier die Antwort mal rein. Die Antwort bitte. Vermutlich wäre die ideale Frau für Picasso eine Mischung aus beiden gewesen. Dora Maar ist für ihn wie eine Trophäe. Im Gegensatz zu Marie-Thérèse macht er sie schnell zu seiner offiziellen Geliebten, weil sie elegant und vorzeigbar ist. Sie ist noch mehr als er in den Kreisen der Surrealisten unterwegs. Gedemütigt werden sie aber letztlich beide von ihm. Marie-Thérèse wickelt er ein und lässt sie in dem Glauben, sie wäre die Einzige. Auch wenn er eigentlich mit Dora Maar zusammen ist. Dora Maar will er in die Knie zwingen. Er tut alles, um sie zu erniedrigen. Es gibt diesen Moment, in dem die beiden Frauen aufeinandertreffen und sich schlagen. Lieben Sie mich oder Sie, will Dora Maar von Picasso wissen, worauf er antwortet, ich liebe natürlich Marie-Thérèse. Diese Szene spricht Bände. Ja, ich weiß nicht, ob man das so genau rekonstruieren kann, was damals gesprochen wurde. Ich hatte auch schon einmal referiert schon vor ein, zwei Jahren über Picasso, dass er mal konfrontiert mit seinen beiden Geliebten, dass die ihn vor die Wahl stellen wollten, wer denn jetzt, sagte er einfach, nee, macht's unter euch aus, ich will das nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob diese Anekdote stimmt oder diese hier, lässt sich nicht so genau sagen wahrscheinlich, aber ich fand es damals schon irgendwie, ja, einen bewundernswerten Standpunkt zu sagen, nee, ich will doch jetzt nicht die eine vorziehen vor der anderen, sondern, nee, auch wenn es, ja, natürlich auch feige ist oder zu sagen, macht ihr das aus, aber, ja, irgendwie finde ich das schon richtig zu sagen, ich will doch, ich liebe euch einfach beide und da gibt es gar keinen Zweifel und lieber liebe ich noch gar keine, habe ich also Kontakt zu gar keiner, als das jetzt nur zu einer und die andere sich dann so gedemütigt fühlen würde. Aber ja, und übrigens, wenn ich das nur richtig im Kopf habe, war Jean Cocteau, also dieser eine Künstlerfreund Picassos, war ja eben auch Künstler und Opiumkonsument und hat diesen wunderschönen Ausspruch getätigt, dass er also nicht vom Opium sollst du genesen, sondern von der Vernunft. Dass die Vernunft diese Krankheit ist. Und ja, das stimmt ja innerhalb des Kapitalismus, da ist diese Vernunft dann nur dazu da. Rationales Instrument, um diese Kapitalreproduktion anzutreiben. Und wenn das sowieso nur dazu führt, an dem Ende der Lieferkette, dass Leute da zermannt werden von den deutschen Panzern etwa, dann ist vielleicht besser, die Vernunft auszuschalten. Aber gegen diese defätistischen, deprimierten Anwandlungen müssen wir natürlich angehen als Kommunisten. Deshalb ist es ja so wichtig, aufzuzeigen, man kann sein Hirn und seine Muskeln auch dazu verwenden, die Revolution zu planen und einzuleiten. Und ja, das sind dann schwere Gefechte, allein schon jetzt im Kopf, sich das vorzustellen, dass dann auch Gewalt oder revolutionäre Bürgerkriege nötig sein könnten. Dann, ja, aber genau darum geht es eben, die Vernunft überhaupt erst wieder frei zu bekommen. Und wir können es nicht einfach frei bekommen, indem wir jetzt die Demokratie wieder in Bewegung setzen. Weil, bliebe nur hängen, irgendwie dieses Demokratie in Bewegung ist irgendwie so eine Bewegung, die ja eben ihre Sitzung hatte letztes Mal, wo ich bei der DKP-Sitzung war und da irgendwie falsch eingetreten bin ins falsche Zimmer und dann bei denen landete. Aber seid ihr alle eingeladen, in die DKP zu kommen? Da ist auf jeden Fall, da bin auf jeden Fall ich und ich habe viel Material, das ich zu geben. Ja? Aber wir sind hier noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ja, vielleicht war das jetzt auch eine unpassende Abschweifung zu Cocteau, aber ich fand es einfach einen schönen Spruch irgendwie. Natürlich irgendwie, aber sehr schwierig. Wir alle sind geschädigt, ne? Und besonders wenn man natürlich in so einem Zeitalter lebt, wie auch Picasso während des Zweiten Weltkriegs, oder vielleicht ist es heute sogar noch schlimmer, weil wir kriegen diese Gewalt und durch Social Media vermittelt mit und wissen doch, es ist irgendwie Teil dieser Welt, aber es zieht nicht mehr so über uns selbst, da wie damals noch in Frankreich die Wehrmacht vorrückte und dann wieder die Alliierten, und man bekam es im eigenen Leib mit. Ja, aber jetzt weiter hier im Text. Frage wiederum. Als größter Künstler des 20. Jahrhunderts war Picasso lange Zeit unantastbar. Im Zeichen von MeToo ist nun auch er in Verruf geraten. Er soll frauenfeindlich und tyrannisch gewesen sein. Wie haben Sie ihn durch den Blickwinkel von Maar und Walter kennengelernt? Picasso ist ein Spiegel seiner Zeit. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der am Ende des 19. Jahrhunderts im tiefsten Andalusien geboren wurde. Er ist ein Alpha-Männchen, das Frauen frisst, solange seine Malerei davon profitiert. Frauen sind für ihn Objekte, die er besitzt und konsumiert. Er saugt sie aus, bis nichts mehr Inspirierendes übrig bleibt und er sie verstößt, um zu einer anderen Muse zu wechseln, die seine Malerei weiterbringt. Wow. Aber es gab da auch schon einen anderen Ausspruch, das war, glaube ich, nur eine Bildunterschrift hier, dass Picasso immer die nächste Flamme zünden musste. Er zündet die nächste Flamme, ja. Oder vielleicht kommt das auch noch später vor im Interview. Aber ja, erstmal der Kommentar hierzu. Objekte, ich will einfach nicht mehr darüber diskutieren. Es ist normal im Sex, der andere ist natürlich ein Objekt. Und mit Lacan können wir sagen, das ist doch sogar besser, als den anderen zum Subjekt zu machen, weil Subjekt, das heißt einfach nur einer mehr, so wie ich. Und ja, den zum Subjekt zu machen, den anderen, das hat immer schon sowas von einer Anbetung. Man erhöht den, oh, der steht leicht höher als ich. Und zum Objekt, oh, da blickt man hinunter. Aber es ist alles ein Quatsch. Ich meine, es ist doch klar, es ist irgendwie beides. Und natürlich ist das auch Objekt des Genießens. Aber gleichzeitig Subjekt, diese andere, groß A und klein A und wie es bei Lacan ist. Aber ich will einfach nicht über so einen Scheiß diskutieren. Zu sagen, Frauen sind für ihn Objekte, das ist kein valider Kritikpunkt irgendwie an einer Macho-Männlichkeit. Es gibt ja valide, natürlich gibt es männlichen Sexismus und Chauvinismus und dieses Überlegenheitsgefühl, Tyrannei über Frauen. Aber das damit zu begründen, zu sagen, die sind Objekte, die er besitzt und konsumiert, das ist einfach dumm oder ja, da will ich einfach nichts dazu sagen, weil es ist im Sex, in der Liebe natürlich so, dass man den anderen besitzen und konsumieren muss. Und wer das nicht versteht, ja, der soll, also, das, nee, das, ja. Und ja, vielleicht einfach weiter im Text, und ja, vor allem die Malerei davon profitiert, also, ja, wie soll es denn verhindern irgendwie auch, er malte natürlich diese Frauen, soll irgendwie verhindern und da sagen, die darf nicht davon profitieren, oder soll ich mir meine Hände noch abpacken und sagen, du darfst nicht weiterschreiben an Imperialismus, und also ja, ich bin in gewissem Sinne einfach fassungslos und Picasso mag sein, dass er ein Schwein war oder dass er kein guter Mensch war, aber irgendwie, es gibt doch auch Künstler, die dann nachwachsen und sich dann fragen, wie wird man eigentlich Künstler heute oder wie bringt man das in Übereinklang, das Privatleben und diese Musen, was bedeutet das? Und es hat alles was einen Touch von Kriminalität, das ist, was hier rauskommt. Dass ich will doch nicht so sein wie dieser Picasso, dann bin ich halt lieber so, ne? Mache gar nichts, einfach nicht arbeiten, ne? Nicht wie, so betriebsam wie Picasso. Aber ja, wenigstens nicht so sein, denn. Und das ist diese Wehleidigkeit und Weichlichkeit, zu der wir heute wirklich erzogen werden. Und das ist das. Ja, das ist eben das geniale Rezept des Liberalismus, dass er uns so schwächlich und weichlich halten kann für immer. Weil es ist immer unsere eigene Schuld. Du selbst hättest ja dieses künstlerische Talent oder dieses sexuelle Genießen realisieren können. Ja, aber nun weiter im Text. Das Problem ist, dass er seine Frauen nicht einfach gehen lässt. Antwort: Als dominanter Mann möchte er sie alle wie einen Harem besitzen. Aber er ist eben nicht einfach nur ein Mann, der seine Frauen unter Kontrolle hält. Er ist auch ein Künstler, der von seiner Kunst besessen ist. Sie steht an oberster Stelle. Und ja, ich möchte nur sagen, diese Interviewer und die Interviewte, die sind ja auch nur Teil dieses Kapitalismus. Und man kriegt eben heutzutage dafür soziales und auch ökonomisches Kapital. Wenn man irgendwie nur versucht, das so hinzudrehen, auf eine pseudofeministische Weise zu sagen, diese Frauen, die werden da ausgenutzt oder die werden jedenfalls schlecht behandelt von einem Mann. Und von so einem großen Künstler, der bisher so angebetet und für unfehlbar gehalten wurde. Und ja, wenn man da irgendwas aufstöbern kann, natürlich wird man da gedruckt oder kriegt Kapital dafür. Also deshalb, sie sind Teil des Systems, sie machen nur, es ist nicht die Schuld der Individuen. Aber weiter im Text. Und das gibt ihm das Recht, Frauen zu behandeln, wie er möchte? Antwort: In einem Interview fragt der Kunsthistoriker Pierre Caban Marie-Thérèse, was Picassos Definition von Glück sei. Sie antwortet darauf: Erst die Frau vergewaltigen, dann arbeiten. Das war also ihr Zitat, Marie-Thérèse. Man kann davon ausgehen, dass sie das Wort Vergewaltigung nicht im juristischen Sinn verwendet. Aber es bedeutet dennoch, dass er nicht nach ihrer Meinung gefragt hat. und dass es zumindest ein bisschen gewalttätig ablief. Mit 17 Jahren hat sie nicht wirklich die Mittel, sich gegen den berühmten Mann zu wehren. Ja, also das schlägt wirklich dem Fass den Boden. Also, nee, hier muss man auch wirklich eine Grenze ziehen. Also Vergewaltigung ist doch Vergewaltigung. Man kann doch jetzt nicht hier so rumschlingern und sagen, ja, hier. Nee, also erstmal, es ist ein Ausspruch von Marie-Therese. Es ist normal, wenn die Beziehung zu Ende ist. Das muss man jetzt nicht so Frauen unterstellen, als wäre das immer. Als wäre das immer die Sache bei einem Vergewaltigungsvorwurf. Nur, wie ich schon, auch schon damals auf Englisch sagte, ja, irgendwie, es ist ja normal, da bleiben Verletzungen zurück nach einer Beziehung. Und wie und was sie das jetzt gemeint hat, ist nicht klar. Nur finde ich es einfach falsch, dann zu sagen, sie hat das nicht in einem juristischen Sinne gemeint. Also das war keine Vergewaltigung. Aber schiebt sie da noch nach, ja, aber er hat nicht nach ihrer Meinung gefragt und ein bisschen gewaltig. Also ja, dann ist es einfach faktisch eine Vergewaltigung. Und wer das also nicht begreift, das ist doch genau das Ding. Es ist nicht konsensueller Sex und natürlich ist Vergewaltigung ein großes Thema, auch heute noch, und wird oft sicher mit einem Tabu belegt oder totgeschwiegen. Diese Netflix-Serie erwähnte ich da, und ja, man muss einfach so drüber nachdenken. Vergewaltigung muss ja nicht heißen, dass du danach tot bist oder wirklich schwere Verletzungen davon trägst, aber einfach Sex, der nicht so gewollt war von der anderen Seite, und das sollte dann auch aufgeklärt werden oder als Verbrechen behandelt werden. Und aber dieser Absatz hier, das, was kann man dazu sagen, ja? Marie-Therese sagt das, und es ist ja irgendwie auch cute, ja, das zu sagen, erst die Frau vergewaltigt, dann arbeiten. Ja, wenn sie das in dem Sinne gemeint hat, ja, er ist halt so, und dass er im Sex irgendwie besitzergreifend auch ist oder ja, da ausgiebigen, ausführlichen Sex hatten. Und ja, vielleicht bezeichnete sie das dann als Vergewaltigung, ohne es wirklich so zu meinen. Man kann es nicht wissen, aber diese Interviewte sagt dann hier, naja, man kann davon ausgehen, ne? Also wir müssen uns jetzt nicht damit noch befassen, zu denken, ob wir hier wirklich einen Kriminalfall, Vergewaltigungsfall aufzuklären haben. Sondern wir können hier weiter im Privatleben von Picasso einfach so rumstochern und einfach unseren Spaß haben. Aber ja, so ein bisschen geht es schon in die Richtung. Ne? So ein bisschen, wir können schon davon ausgehen, wir können uns da schon zurechtreiben, was da abging im Schlafzimmer von Picasso. Und dass jedenfalls Gewalt im Spiel war und sie jedenfalls sich einfach nicht wehren konnte mit 17. Und wow, also dafür ist einem ja wirklich schlecht. Was soll ich dazu jetzt noch denken? Was soll ich dazu noch sagen? Aber der wichtige Punkt ist auch, dass eine schöne Bildunterschrift beim Bild irgendwo in diesem Magazin war dann so: Picasso mit seinen Freunden auf dem Weg in Urlaub nach Südfrankreich an den Strand. Und da waren eben mehrere Künstlerpaare dabei, junge Frauen und Männer. Und sehr schön die Bildunterschrift dann. Aber es ließ sich nicht mehr genau auseinanderfriemeln, wer da jetzt mit wem liiert war und mit wem man es hatte in diesen Ferien. Die Beziehung ging durcheinander, und das ist so geil. Diese heutigen Historiker, die würden nichts lieber machen, als das zu wissen, welcher Penis hat wo rein, in welche Vulva, und wo war das nochmal. Das, ja, das war einfach das Größte, das genau nachvollziehen zu können. Aber ja, es ist irgendwo einfach absurd. Absolut. Wir alle haben dieses schweinische Verlangen, und es wäre doch schön, das zu befriedigen. Es kommt da nämlich auch so ein Neid raus, aber auch dieses latente Verachten, dass man sagt, ach ja, die haben diesen sinnlichen Genuss, ne? Diese Künstlerleute, die da an den Strand fahren. Ha, und das geht so weit, dass man nicht mal mehr danach genau bestimmen kann, ja, wer mit mir. Also, oh. Ja, es ist irgendwie komisch. Und hier wird es darum gehen, ja, genau zu bestimmen. Vergewaltigung oder nicht Vergewaltigung, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, Picasso was anzuhängen, dass ja, es war nicht astrein sein Umgang mit Frauen, ja. Auch wenn das jetzt heute natürlich dann kein Kriminalfall mehr ist, weil wahrscheinlich auch Marie-Therese schon tot ist und beide einfach nicht mehr leben. Aber irgendwie, es geht darum halt, ne, dass das, was hängen bleibt an Picasso. Gut, jetzt nochmal die nächste Frage. Und ja, das ist schon hart hier, dass mehrere Leute aus seinem Umkreis sich umbrachten. Und ja, mag was sein an dieser Tyrannei, also was dran sein. Aber lesen wir uns das bitte durch. Zwei von Picassos Frauen nahmen sich das Leben. Auch sein Enkelsohn brachte sich auf grausame Weise um. Zwei weitere Frauen, Dora Maar und Olga Picasso, wurden psychisch krank. Welche Verantwortung trägt Picasso für diese Tragödien? Es war seine Art, seinen Kreis mit Zuckerbrot und Peitsche im Griff zu halten. In dem feministischen Podcast Venus Sepile el la Chat, rasierte sich Venus die Muschi, wurde Picasso vor einiger Zeit als Raubtier bezeichnet. Für mich tut er nichts Böses um des Bösen willen, sondern um seines Werkes willen. Das entschuldigt ihn nicht, aber es hilft, die Psychologie eines Mannes zu verstehen, der sich außerhalb der Norm bewegte. Genau, und dazu fordere ich Frauen einfach aus, außerhalb der Norm, irgendwas aufs Schachbrett oder die Leinwand schauen. Man muss böse sein, will man ein Werk schaffen. Und es geht gar nicht darum, um des Werkes willen das zu schaffen, aber nee, die Bosheit ist einfach dann Teil von dir und du musst was tun. Wer agiert, der ist dann schon böse. Und ja, diese Interviewte ist eben weiblich, im schlechtestmöglichen Sinne, dass sie sich zurückziehen will in eine Welt, wo sie nur aufnimmt, reagiert und eine schöne Seele behalten kann, dadurch, dass sie nichts tut, nichts so Schmutziges wie diese Künstler von damals getan hätten. Und ja, es ist wirklich traurig und aber auch Slapstick. Auch wunderschön, dieser Name des französischen Podcasts, rasierte sich Venus die Muschi. Und natürlich mein Aufruf hier an alle Frauen oder Männer, dass man sich nicht unbedingt rasieren muss. Heute scheint es sich auszubreiten, auch die Rasuren da an den Waden und so habe ich da gesehen, auch unter den männlichen Kollegen. Aber jedem, wie mir beliebt, nur es ist doch offenkundig, dass Venus sich nicht die Muschi rasierte. Also ja, das ist doch gar keine Frage. Und Venus, das Idealbild der Weiblichkeit. Also und jetzt aber sind wir schon wirklich bei den letzten zwei Fragen angelangt. Ah ja, das ist jetzt wichtig. Außerhalb der Norm. Würden Sie sagen, dass sein Verhalten pathologisch war? Er war kein frenetischer Konsument, der jeden Tag eine andere Frau hatte. Für mich ist er eher der Typ eines Vampirs, der seine Opfer aussaugt. Er war ein Tyrann, der im Übrigen nicht nur Frauen quälte, sondern auch Männer. Man muss sich einmal vor Augen führen, wie er Cocteau behandelte oder Max Jakob, den er verrät, indem er eine Petition für ihn nicht unterschrieb, als dieser von der Gestapo gefasst wurde. Max Jakob, glaube ich, ein anderer Maler oder Künstler, weiß gar nicht. Dennoch wurde Picasso niemals grundsätzlich in Frage gestellt. Genau, er als Person oder wie, was ist das nochmal? Wann ist man genau gescheitert im Leben, ne? Aber man ist sowieso nicht gestellt. Man hätte ihn, wenn man so reich ist wie Picasso, so viele Werke, man hätte ihn auch in Frage stellen können. Klar, solange man nicht im Gefängnis ist. Ja, vielleicht sogar schöner, dann nicht mehr diesen Fame zu haben, diesen Ruhm, vor dem ich mich auch verstecken will oder bedeckt halten will. Und ja, diese Leute denken hier, die reden so über Picasso und bilden sich damit ein, sie hätten da irgendeine Macht über ihn oder hätten diese Macht haben können. Früher hätte man ihn in Frage stellen können und so, sein Bild da einen Kratzer verleihen können, aber nee, sie zementieren die Macht Picassos. Das, was Marlon Cohen schreibt, natürlich, man reflektiert im Inneren, man kritisiert und reibt sich daran auf und traut sich aber nicht in die Wirklichkeit hinauszugehen, Teil von ihr zu werden und da jemanden zur Rede zu stellen. Und ja, das ist dann ein Planschen im sicheren Becken des eigenen, der eigenen Innerlichkeit. Und man tut so, als wäre man damit innerlich, wobei man hier schon nach außen geht. Man druckt ja diese Worte ab und führt ja diese Diskussion und wird damit gleichsam Teil der Außenwelt und will damit Picasso ans Bein pissen, aber merkt nicht damit, dass man nur seine Macht festigt und irgendwie, ja, die eigene Ohnmacht, die eigene Hilflosigkeit wirklich hinausschreit und diese Verzweiflung. Aber ja, ich weiß nicht, warum mich dieser Text so triggert, aber es war damals jedenfalls so vor 2 Monaten, als ich ihn gelesen habe. Jetzt die letzte, ja, jetzt sind wir wirklich beim letzten Absatz. Françoise Gillot äußerte sich in ihrer Biografie, die 1964 in den USA herauskam, sehr offen über Picasso. Es gab eine Petition, um das Buch zu verbieten. Bei dem englischen Sammler Douglas Cooper fand sogar eine Bücherverbrennung statt. Die westliche Welt stand Gillot, nicht Picasso, feindlich gegenüber. Die westliche Welt. Er war zu seinen Lebzeiten und das ganze 20. Jahrhundert lang unantastbar. Erst jetzt fangen wir an, die Legende ein bisschen zu demontieren. Und Picasso heute könnte sich seinen Musen gegenüber nicht ungestraft so verhalten, wie er es getan hat. Sollte man das Werk vom Künstler trennen? Picasso selbst sagt, dass man das nicht kann. In seinen Schriften steht, dass man ihn als Menschen verstehen muss, um sein Werk zu begreifen. Ja, ich weiß gar nicht mal, ob sein Werk so toll war. Ein paar Bilder waren schon schön aus der rosa und blauen Periode, aber für mich einfach dieses Vorbild, in dem wir einfach immer weiter arbeiten und so viel produzieren, dass am Ende ja deine Erben haben jedenfalls genug, noch für mehrere Generationen dazu verkaufen. Ja. So, liebe Leute, jetzt habe ich mich natürlich leer gequatscht. Ich hatte hier mir andere Sachen ja vorgenommen. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich ja mein Zündpulver trocken halten. Weil wir haben jetzt ja viele Podcast-Tage vor uns, wenn ich weiterhin so krank sein darf, ja. Oh mein Gott, diesem Arzt war ich so dankbar. So ein netter Mann. Aber dass er diese Macht über mich hat, über mein biologisches Sein, offiziell zu bescheinigen. Ich bin krank und bin einfach nicht mehr leistungsfähig. Aber ja, ich finde, da bietet sich's einfach an, auch aus Budget wiederum vorzulesen. Und ja, es gibt verschiedene Stellen, aber hey, komm. Komm. Wenn wir doch hier sind. Ich habe das nämlich hier ausgedruckt vor ein paar Wochen irgendwie. Ja, dachte mir, komm, lass uns mal eine Snapshot-Version machen, wie bei einem Softwareprogramm. Und ja, aber jetzt habe ich hier so ein dickes Buch. Warum habe ich mir das alles, alle meine Werke hier in ein Buch gedruckt? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt muss ich das hier halten. Aber ja, ich finde es gut hier, das eigentlich physisch vor mir liegen zu haben. Und das kann ich hier mal ein bisschen weiterlesen. Da, wo ich also gestern aufgehört habe. Die männliche Psyche, bla bla. Und es geht noch weiter. Also gut, die wollen mich so sehen. Als starken Max, als Manne von Mannelshausen. Ja gut, den liefere ich euch. Also theoretisch. Ja, in der Theorie wäre ich dazu bereit, in der Lage und jederzeit einsatzfähig, ein Feuerwerk zu zünden. Einfach alles zu machen, was man so macht, wenn man agil, aktiv und handlungsfreudig ist. Aber das geht dann doch nicht. Natürlich, weil ich für meinen Schmutz geliebt werden will. Ich kann ja selbst nicht mal zum Griffel greifen, um zu malen, wie es mir eigentlich gebührt. Jeden Abend, an dem ich male, geht es mir 1000-mal besser, fühle ich mich 500-mal ruhiger und geerdeter. Ah ja, sehr schön, da habe ich jetzt dieses Malerische in Kulinskow eingebaut. Vielleicht auch unter dem Eindruck dieser Lektüre für dieser Picasso-Zeitschrift, weil es war damals im Urlaub bei meinem Opa in den Weinbergen und Kulinskow ist also ein Schöngeist. Einerseits, er tendiert zur französischen Philosophie, das ist ja wichtig, Bataille und so weiter, Sartre oder was auch immer. Jedenfalls, da ist seine geistige Heimat, ja, seine die Heimat seiner Seele und seines Gemüts ist jedenfalls in Russland. Und das ist also seine Synthese. Und das tue ich manchmal, aber nicht oft genug. Schon zweifle ich, ob ich mit diesem Linienschwung wirklich den geraden, perfekten Weg ging. Den müsste ich freilich gehen. Ich will ja nicht als unperfekter Mann vor diesen vollständig reinen Lichtwesen, den weiblichen Geschöpfen stehen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Dieses hemmende Gefühl, der Zweifel, ob ich wirklich gut genug bin, kommt exakt deshalb auf, weil die sich so benehmen, so feminin zurückhaltend, lockend, fordernd, aber immer um ein direktes Signal, einen vorwagenden Schritt, ein verbindendes Wort, das klipp und klar zu einer Antwort herausfordert und zwingt, verlegen sind. Gestern nochmal diese Dialektik aus Chance und Herausforderung. Ich dachte, vielleicht macht das Ganze Sinn, wenn wir die Chance höher setzen, im bataillischen Sinne auch. Aber die Chance ist einfach was, was man ergreifen muss und wozu man auch zwei gleichberechtigte Spielpartner braucht, die beide diese Chance sehen und ergreifen. Und die Herausforderung, die ist leider dann auf dieser unguten Ebene der Feminität angesiedelt, wo die Frau eben lockt und versucht, den Mann einzufangen, allein durch ihre Signale und jedenfalls nonverbalen nonverbalen Signalgebungen. Und darauf ist sie vielleicht beschränkt, weil es eben aus der tradierten Struktur der Patriarchalität diese Erwartung gab, Frauen, die müssen doch sicher mir gehören, die dürfen nicht einem anderen Mann gehören und so weiter. Und das sagt ja auch Kulinskow, aber er steigert sich da eben rein. Er ist natürlich auch Feminist, aber er lässt sich da manchmal eben gehen und sagt, oh Gott, wenn ich einen anderen Mann berührt hätte. Er will das einfach alles nur mal richtig ausformulieren, weil er ja auch sagt oder weiß, er will die Liebe nicht so leben unter den Randbedingungen und ist da irgendwie zurückgeworfen auf seine rein theoretischen Spinnereien, da Fantastereien abends nach der Arbeit. Also, genau, zu gestern, diese Chance, die Lektüre, und dazu müssten die Frauen halt wirklich gleichberechtigt oder sogar aktiver sein als die Männer, weil diese Herausforderung, genau, das ist halt, die Frauen fordern uns heraus und manche fühlen sich dann wie Picasso sogar so weit herausgefordert, dass sie sagen, ich muss so viele Kunstwerke produzieren, um damit klarzukommen, was diese Frauenaugen aus mir herausziehen wollen oder mich, was sie mich anstacheln wollen. Und ja, ich glaube, das war eben, damals hieß es in diesem Magazin, als er nach Barcelona kam und er mit einigen Prostituierten in Verbindung kam, das war so die Zeit, weiß nicht, bestimmt hat er sich auch schon vorher verliebt, aber da jedenfalls hat es dann auch seine Kunst beflügelt. Und ja, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren, wahrscheinlich so um die 20 kam er dann da an, Barcelona und dann eben nach Paris ins Künstlerviertel Montmartre. Ja, dass du einfach denkst, diese Frau, die ist jetzt hier im Rotlichtviertel von Barcelona, aber sie ist doch eigentlich dieser Basalt oder dieser wertvolle Edelstein, Bergkristall für mich. Und dieser Smaragd oder ja, jedenfalls. Ja, sie, mein. Aber wie könnte das sein, dass man da zusammenfindet? Es geht ja gar nicht, ich habe doch keine Mittel hier. Und ja, aber so ist es wohl immer im Leben, egal in was für eine Situation da jetzt, man jetzt aufeinander trifft, irgendwie ist es ja doch immer das Gleiche. Aber die Chance also, die beruht auf der Gleichheit und sie kann nur dann genutzt werden, wenn man davon mal wegkommt, von der Herausforderung, der Sache, eine andere Person als einen Preis, eine Trophäe zu sehen oder eine Herausforderung, die man bestehen muss und die sich dann wie eine Art Männlichkeitstest anfühlt oder auch Weiblichkeitstest, wie sehr kannst du andere Männer locken und durch deine Attribute und indirekten Signalgebungen an dich ziehen, indirekt verführen. Und ich meine, es gibt auch heute direkte Frauen, es kommt auf die Kultur an. Der ganz wichtige Punkt ist, es ist heute was Individualistisches, ja, einzelne Frauen sind so und die können dann das entwickeln in ihrem Charakter, dass sie wirklich so sind und das Beste mitnehmen aus beiden Welten, der Maskulinität und Feminität. Und die sind eben nicht mehr wie ihre Großmütter dann wirklich darauf zurückgeworfen, nur zu reagieren. Aber ich meine, im Mittel, im Durchschnitt ist es genau so, dass die heutigen Frauen genauso wie ihre Großmütter sind. Und wir dann kein Stück weiter sind im Vergleich zu vor 100 Jahren. Und ja, ein Stück, es hat schon was Emanzipatives, all diese Feminismus- und Transgender-Debatten auch, da steckt schon was drin, was ich in den Shownotes schrieb. Ja, irgendwie langsam wälzt es sich vorwärts und es ist nicht ganz unprogressiv, es ist nicht reaktionär, diese Theorien, aber zumindest es ist zutiefst liberal und zutiefst in den Kapitalismus eingebettet, das ist schon klar. Genau, aber im Prinzip in der Frauenfrage, die Bedeutung der Frauen, die Stellung der Frauen und ihr selbst begreiflich machen und ihre Selbstwahrnehmung, Selbstattribuierung, die ist nicht so viel weitergekommen in den letzten 100 Jahren und das ist sehr schade. Und wir müssen jetzt aber wirklich Dampf machen und in der DDR ist es aber ganz anders gelaufen. Das sieht man ja einfach. Ich weiß nicht, was die einzelnen Politiken waren. Natürlich Frauen im Arbeitsleben ist ein wichtiger Punkt, aber jedenfalls, wenn das am Ende rauskommt, dass ich das einfach sehen kann auf diesen Bildern oder Filmen oder was man da sehen kann von der DDR, dass die Frauen da einfach anders sind und dass es einfach besser ist und gleicher und ja, dass einfach die Grundlage der Liebe ist und wir da im Westen noch lange nicht angekommen sind. Genau, also diese Herausforderung, es ist nicht gut, das alles in dem Sinne so spielerisch zu sehen. So spielerisch mit den tradierten Rollen, meine ich. Nee. Das kann nicht so gut sein. Aber weiter im Text. Klipp und klar, so eine Antwort herausfordert. Dann lasse ich den Pinsel also liegen, pfeffere ihn in die Ecke und erinnere mich Tage und Wochen nicht mehr seiner. Versumpfe und versinke in diesem Alltag, wo man sich zu Tode schuftet und am Wochenende matt auf der Couch liegt, unwillig sich zu regen. Daher muss es so sein. Sie, die Frauen sollen sich endlich mal anstrengen, was auf die Leinwand oder aufs Schachbrett zu zaubern, egal was, aber jedenfalls was, das sie anstrengt und womit sie meiner würdig werden wollen. Ja, jetzt in letzter Zeit schaue ich viele Schachanalysen, seit ich diese eine Tweetkette komponierte mit der Metapher von Liebe und Schach. Wenn Belinda die gelesen hat, dann müsste sie eigentlich Bescheid wissen. Bescheid über meine innersten Regungen. Über diesen Boolean, der geflippt wurde. Das Liebesbit, das jetzt hoffentlich nie wieder umgekehrt wird. Ich warte auf sie, still und leise. Man mag sich lustig machen über mich. Wer wird je meine Werke bewundern, meine Gemälde oder Tweetketten? Eines Tages brennt die Sonne aus und alles Licht verlöscht. Keiner wird mehr Tweets lesen können. Oder wenn, dann nur noch für ein paar Stunden, bis alle Batterien und Kraftwerke ausgehen. Weil sich ohne Sonne wohl auch keine menschliche Gesellschaft mehr betreiben ließe. Die Leute können doch nicht ewig im Bett liegen und schlafen, auch wenn es schön ist, gerade dann, wenn man verliebt ist oder jemanden im Bett neben sich hat, den man schon länger liebt und innig kennt, sich zu einem fest verbundenen Wesen zusammengefügt fühlt. Aber das Schönste ist doch immer, beim Aufgang der Sonne die ersten fahlen Strahlen auf dem Gesicht der Geliebten zu sehen. Ach, Kapitalismus, diese Freuden des Lebens sind so einfach, so gratis, umsonst zu haben und verlangen keine lange Bildung und Vorbereitung. Du, das System bist es, das es uns so schwer macht, weil du alles auf Bildung und einen ewigen Weiterentwicklungsprozess trimmst, durch den wir des höchsten Gutes würdig werden sollen. Aber was soll dieser Gipfel überhaupt sein? Du setzt uns Kapitalberge vor und willst uns weismachen, das wäre das wahre Leben, wie ein Oligarch auf seiner Yacht, um die Welt zu schippern. Aber nein, das ist es nicht, und weil viele das merken, exakt darum ist leider der Diskurs um Sexualität so vulgär, ironisch, obszön, wodurch nur die wahre transformative Spannkraft der sexuellen Berührungen und Verwicklungen, Verknäuelungen und Verknotungen verdeckt wird. Sie wird versteckt hinter dieser Wand aus Ironie und diesem ach so evidenten, lustigen Verlangen, das uns ineinander und übereinander hinausführen soll. Und eben weil der Kapitalismus keine wirkliche Antwort hat, wie dieses höchste Gut beschaffen sein soll, ist so viel vom Orgasmus und vom Sex als reinem Sex, als Symbol der größten Lust, die abgegriffen und privat gesichert werden kann, die Rede. Die Menschen merken, dass was faul ist im Staate und wollen sich in sich selbst zurückziehen, wo sie glauben, das passende Gegenstück in Form der anderen Liebhaberin zu finden. Aber so einfach ist das nicht. Diese Komplikationen bringen mein Hirn auf Touren. Ja, da hätte ich jetzt eine längere Pause machen sollen. So einfach ist das nicht. Diese Komplikationen bringen mein Hirn auf Touren. Ich muss meinen nächsten Zug genau berechnen. Natürlich könnte ich ein weiteres Bild malen oder einen Tweet aufsetzen, der Belinda endgültig für mich entflammen ließe. Oder eine andere Frau, denn es geht mir genau auch um die Transivität. Universalität des Sexuellen. Mit Belinda fühle ich eine unabweisbare Bindung, etwas fast schon Heiliges, Einzigartiges, Zueinanderfindendes. Aber deshalb ist doch die Lust auf Sex mit anderen Frauen noch nicht verwerflich und könnte etwas sehr Schönes sein. Man könnte mehrere lieben und es würde sich jedes Mal anders anfühlen, so wie sich jede Beziehung auch unter Kollegen und Freunden anders anfühlt. Es gibt immer diesen Zug der Individualität in mir und dem anderen, die uns irgendwie unterscheidbar und ganz different machen zum Rest der Gesellschaftsbauteilchen, der Menschen um uns herum, die uns erkennen und widerspiegeln. Ja, liebe Grüße hier auch an die Freundin meines Bruders, falls sie zuhört. Sie sagte mir nämlich, dass sie meinen Podcast zumindest beobachtet und im Visier hatte. Sie hatte gesehen, dass ich sehr produktiv war in letzter Zeit. Und sie hatte mir das nun mal gesagt, ja, es ist ja mit jedem Menschen so, dass man da eine ganz individuelle Beziehung hat. Jedenfalls, dass man da eine ganz andere Beziehung hat auch. Oder ja, jeder Mensch hat ja diese Individualität, aber wenn dann zwei Bauteilchen zusammenkommen, dann gibt sich da ja wieder eine ganz eigene Mischung. Und das leuchtete mir dann ein, dass es hat ja gar nichts mit der Liebe zu tun, ja. Es ist ja irgendwie immer so, wenn du da jemand Neues triffst in der Schweiz, wie zum Beispiel jetzt schon öfters war und in ihrer WG, ja, progressiven WG, dann trifft man ja immer jemanden und es ist immer interessant, aber ganz anders diese Beziehung irgendwie ganz neu und einzigartig. Man könnte mehrere lieben, genau. Und das ist einfach nur vernünftig, mal zu überlegen, warum sollten wir diese Liebesbeziehung nicht parallelisieren? Wenn es so scheinbar die Normalität ist, ja, warum sollte Picasso zwei Geliebte gleichzeitig haben? Er kann doch erst die eine abarbeiten und dann die andere, ne? Wie ein Softwareprogramm. Aber nein, Parallelisierung, weil diese Serialität, seriell einfach, eins nach dem anderen. Was hat das für einen Sinn, wenn da von vornherein auch einprogrammiert ist, diese Beziehung endet dann irgendwann und ja, dann ist es wohl so, sie ist zu Ende und dann fängt halt die nächste an. Ja, aber da musst du dann auch wieder ganz treu sein. Aber was ist denn dann bitte für eine Treue, wenn du in der einen Beziehung dann schon denkst, ach ja, die wird auch irgendwann enden und dann kann ich mich schon an die nächste ranmachen. Also es ist doch dann immer schon einkodiert, dass die Beziehung irgendwann endet. Wir alle wissen es, dieses wahnsinnige Liebesglück, diese Neugier endet dann irgendwann und ja, das kann man halt noch hinauszögern, man bleibt ein paar Jahre zusammen, aber dann ist Schluss und dann macht man weiter mit der nächsten. Und wie absurd ist das bitte, frage ich mich einfach, hä? Dann kannst du doch gleich zwei auf einmal lieben. Also dann, und vielleicht dann wirklich mit denen zusammenbleiben, vielleicht wirklich, ich weiß nicht, ob 50 Jahre, ob man so lange zusammenbleiben kann, wie es in dem einen Gedicht hieß von mir. Aber man kann es ja zumindest mal probieren und das nicht an so einen Schwachsinn koppeln, wie zu sagen, das ist die eine Person und mit niemand anderem will ich mehr Sex haben oder je mich vergnügen. Das ist, es hat alles mit der Landwirtschaft zu tun, genau, mit dem Übergang von der Polyamorie, von der Jägergesellschaft zur Landwirtschaft. Irgendwie so ist es erklärbar, aber heute jedenfalls hält das auch nicht mehr. Die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse passen auch nicht mehr zusammen heute. Leute, und was wollt ihr denn von mir wissen, genau? Also, in dieser bürgerlichen Gesellschaft, das Toxische ist das so individuell, so dass ich dieses Gefühl habe, genau mit den Kellnerinnen, all mein Produzieren über die Liebe und Nachdenken und so, es hat immer diesen Anklang, ich muss jetzt vor allem nach mir schauen, individuell, was kann ich mir denn anhäufen und akkumulieren an sexuellen Erfahrungen? Und aber warum bitte? Ich will doch nicht so denken, ich will einfach denken, dass es schön ist, überhaupt auch nur jemand anzuschauen. Ist schon schön, sich vorzustellen, jemand anzufassen und es dann wirklich zu tun. Das sind schöne Dinge und man müsste überlegen, wie man dahin kommt und ja, aber das nicht irgendwie immer als dieses Symbolische sehen und das, ja, das habe ich dann, aber es gibt für einen Mann, zumindest fühle ich da irgendwie auch gar keinen Ausweg, zumindest man muss aufhören, dann Mann zu sein und ja, wie ich ja das einfach ganz klar sich distanzieren von dieser männlichen Position, zu denen einen aber auch die Frauen auffordern oder geradezu zwingen. Indem sie, oder wenn sie zumindest weiterhin so in dieser indirekten Zurückgezogenheit weiblich sind. Aber ich glaube, ich habe hier viel ausgedrückt. Und ich notiere mich hier diese Stelle, wo ich aufgehört habe zu lesen und kann nur sagen, ja, lesen wir bitte hier noch weiter. Ich überspringe einen Teil und diesen Teil habe ich jetzt also Anfang Juni geschrieben, eben in diesem Weinbergabschnitt, als ich da wirklich bei meinem Opa war. Und ich will dazu keinen weiteren Kommentar äußern. Was habe ich mir überhaupt dabei gedacht, dieses spanische Volk? Und wie dumm ist das? Warum podcaste ich so? Ich könnte doch einfach auch ohne diese Liebeserklärung podcasten. Und dann könnte ich das vielleicht auch wirklich meinen argentinischen Klassenkameraden schicken und sagen, hey ja, Ich habe hier einen schönen Podcast aufgenommen über irgendwas, Politik und so. Aber nee, ich muss es eben so machen und gerade deshalb ihn auch nicht schicken und oder sie nicht aufmerksam machen und hoffen einfach, dass niemand es hören mag, weil ich, genau, ich will jetzt nicht gestört werden in meiner Liebesschwissance. Ich will diese zwei Frauen zumindest, die nageln mich so fest, wenn da jetzt noch eine andere hinzukommen würde, das wäre nicht auszuhalten und deshalb alles geheim halten, unter der Decke halten. Und ich muss aber irgendwie rausbringen, genau mit dieser Rotschöpfin, die eben damals mich so in Flammen versetzte und an die ich dann zurückdachte auf Spanisch, nochmal eine Liebeserklärung nachlegte, wie man das also macht, aber sie natürlich davon nicht unterrichtet. Aber in dieser Zeit, also um Folge 156 bis 159 herum, residierte ich ja bei meinem Opa in seinem wunderschönen Domizil im Enzkreis, wo es irgendwie ja so hügelig aussieht und vielen Weinbergen. Und das war eine wunderschöne Zeit. Da war es vor allem auch noch wärmer, genau das war die Zeit, wo es richtig warm wurde. Und jetzt schifft's hier und pisst's und boah, ein richtiges Wetter zum Kranksein. Und bitte lesen wir da rein. Kulinskow hatte sich in seinen Twitter-Reihen. Irgendwie ist das so lustig mit Twitter, ne? Das ist diese höchste Kunst. Aber ja, ich hatte ja wirklich das Gefühl und habe mich zumindest gefragt, diese Frauen, diese Ukrainerinnen bei der Arbeit, ob die mir nicht nachsteigen auf Twitter. Und habe diese ganzen Monate schon immer so getwittert. Ja, mit das einfach im Hinterkopf. Aber jetzt, Kolinskow hatte sich in seinen Twitter-Reihen verfangen. Gerade eben frohlockte er über die Vorzüge der netten Kollegin Amanda oder Belinda. Eben nennen wir sie Belinda. Ich habe hier nur Amanda geschrieben. Amanda ist ja aber auch schön. Irgendwie, da steckt da schon die Liebe drin. Amanda. Mein Gott, ist auch egal, ne? Namen können sich ändern. Sagen wir weiter Amanda, einfach weil es hier steht. Und weil das war ja auch überhaupt die erste Freude, die ich liebte. Das erwähnte ich mal in TSY, ne? Das war damals so mit 4 oder 5 Jahren im Kindergarten in Brasilien damals. Und sie war es, in die wir verschossen waren, einfach, ja, zumindest mein Bruder und ich. Und ja, das war so schmerzhaft zu sehen. Mein Bruder schenkte ihr ein Spielzeugauto, womit sie wahrscheinlich noch nicht mal was anfangen konnte, ne? Aber einfach, dass er so mutig war und sich über das Gesetz sogar hinwegsetzte, das uns unsere Mutter gegeben hatte. Und sie sagte, nein, wir dürfen keine Spielzeugautos mitnehmen oder verschenken. Und dann sage ich, aber doch, er wollte es. Und ich wollte ihr das doch eigentlich geben als Liebesbeweis. Und also, die nette Kollegin Amanda, die Exil-Brasilianerin. Genau. Ah. Gerade eben frohlockte er über die Vorzüge der netten Kollegin Amanda, der Exil-Brasilianerin. Dann wiederum aber überfiel ihn die Lust, ein Liebesgedicht zu verfassen für seine ehemalige Schulkameradin, die er seit 11 Jahren nicht gesehen hatte. Genau, Amanda ist also die gleiche Person wie Belinda, die bei Porsche arbeitet, mit Kulinskow zusammen. Diese Lage brachte seinen Emotionshaushalt in eine Zwickmühle und unter den Bindungen und Windungen der Gewissensorgane breitete sich eine unwiderstehliche Lähmung und Trübheit aus. Wen liebte er denn eigentlich und warum? Und warum sollte das so wichtig sein? Er, der sich als Kommunist und Feminist betrachtete, wartete doch nur auf die Attacke der Frau, dass die femininen Kätzchen sich vorwagen, ihre Beute und Schmusetiger selbst einzufangen, zu verführen. Aber da bot sich ihm die Lösung. Schauen wir in die Geschäftswelt. Dort werden die ehrlichen, maskulinen Kämpfe geführt, geschlagen. Es ist traurig, aber leider ist es wohl so. Dieses Feld ist noch deutlich einfacher zu beackern als die Liebe und verspricht nicht so herbe Verletzungen. So zumindest war der Vorsatz ausgefallen, den er sich gestern Abend unter zähem innerlichen Ring abgetrotzt hatte. Irgendwie ist das so das Witzigste an Kulinskow, ne? Sein Ring, sein abendliches Auf- und Abgehen. Ja, was bin ich für ein ekelhafter Mensch, hatte er da nach der Arbeit geflucht. Sein Rucksack in die Ecke gepfeffert, seine Schuhe an die Wand geknallt und war an die Tastatur geschritten, an jenes Werkzeug, also das ihm einige Male schon derartige Streiche gespielt hatte, als er gefühlt hatte, dass das, was er schrieb, zu intensiv, zu lustvoll und berauschend war, als dass er es zulassen konnte, dass es ihm immer weiter unkontrolliert entströmte. Daher zog er oft das reine Sinnieren und beschauliche Kontemplieren während eines Waldspaziergangs vor, das nicht diese Schärfe und Gebundenheit mitlieferte. Dort versickerten die Konzepte entlang unscharfer Linien. Dort brachte man sich in Sicherheit und wurde von der Natur beschwichtigt, wie einst Goethe schon in den guten alten Zeiten, als ein Dichter noch was zählte. Jedenfalls, ich mache doch alles nur wegen der sozialen Kohäsion. Jetzt bin ich Mitte 20, nun gut, vielleicht ein Wunderkind. Ich kann viel denken und viel Gehaltvolleres, wie mir scheint, als diese altbackenen postmodernen Philosophen und Literaturbetreiber, Kulturindustriearbeiter. Aber was zählt das letztlich? Es zählt nichts, weil es nicht das ist, was diese eine geliebte Schulkameradin, die damals mit mir in der Klasse war, lesen, verarbeiten, verstehen könnte, um sich in mich zu verlieben oder um mich zu sehen, so wie ich bin. Ja, viel wichtiger, damit ich mich so sehen kann, wie ich sein will, nämlich ihrer würdig, ihrem tief eindringenden Blick und den roten Feuerlocken. Dass die für immer mein sein könnten, ist undenkbar. So viel Schönheit darf ich nicht für mich behalten. Allein daher, weil sie mir all das zumutete und mich belastete mit ihrer ganzen Art und Weise des Schönseins, des Natürlichseins, ungezwungen und lebensfroh. Ach, wie weh das tut. Jedes Adjektiv, das ich noch aufreihe, stößt den Dolch noch einen Zentimeter tiefer. Lebendig, impulsiv, geladen, ungeduldig, sprühend, wirbelnd, galaktisch aufleuchtend. Genug. Beiseite damit. Also exakt wegen all diesem Ballast musste ich ja erst den Weg der Polyamorie finden, wo ich mir jetzt nach einigem Sinnieren mein theoretisches Lager suche. Mein theoretisches Lager zurechtgemacht habe. Aber dieses Nest fällt sofort wieder auseinander. Wie ist jetzt das Verhältnis zwischen der einen Liebe, die sich näher anfühlt, weil erst kürzlich entflammt, jüngeren Datums und der anderen Liebe, die intensiver, weil sublimierter, weiter weg und länger gebildet, gegart, gegärt ist, jene Liebe zu ihr, der ehemaligen Klassenkameradin Luisa? Es ist nicht bestimmbar, ich bin verloren und kann mir immerhin diesen Ausweg suchen, ganz auf die Liebe zu verzichten und alles in mein Denken, meine Philosophie oder Kunst zu investieren. Genau, was ich da schon alles hätte schaffen können. Aber immer bin ich so träge und horche lieber auf meine Mutter, wenn die sagt, ich solle ihr im Garten helfen, dies und das erledigen, was Anständiges studieren, was Lohn und Brot einbringt. Nun gut, jetzt bin ich immerhin Softwarearbeiter, fleißiger Produzent im Weinberg des Herrn der Algorithmen und bunt glitzernden Weboberflächen. Das ist schon was, damit bin ich mittendrin in dieser modernen Welt, viel mehr als diese idiosynkratischen Damen und Herren, Kulturproduzentinnen, die den Verfall der bürgerlichen Welt nur noch bedauern können. Schade, was kann man tun, aber die hat wirklich ihren Zenit überschritten, gärt wie ein fauliger Apfel. Kurze Anmerkung nur, an einer anderen Textstelle wird davon die Rede sein, dass Kolinskow BWL studiert hat und das ist noch nicht ganz geklärt, aber ja, prinzipiell finde ich die Idee eigentlich gut, ihn auch wieder zum Softwarearbeiter zu machen. Und BWL, warum? Das ist doch irgendwie. Ja. Nee, also ich finde es ganz gut, aber da sind eben viele Sachen noch nicht festgelegt. Aber ja. Ich muss schreiben, muss was Gedachtes niederlegen, handfest verwirklichen, in echte, benennbare, entzifferbare, ablesbare Worte und Sätze übersetzen, transformieren, damit es raus aus mir ist. Dann bin ich entgiftet und ja, da lauert die Gefahr, ich könnte wahrgenommen werden. Meine Botschaften könnten doch mal
dekodiert werden von meinen potenziellen imaginären Geliebten, meinen Herzensdamen, denen ich mich so gern herschenke in meiner freien Imagination, im nächtlichen Spiel der fantastischen Zusammenfindungen und Liebesverwicklungen, der Tollheiten, Torheiten und Glückseligkeiten, die einen voll machen, geradezu besoffen, die einen erahnen lassen, dort, nur dort in der Liebe, könne die wahre Vollheit warten. Diese eine besondere Zustandsentwicklung, der wir alle hinterherhecheln, nach der wir wohl streben müssen, die wir ja unleugbar ersichtlicherweise als Individuen eben nicht voll, sondern einzeln, verloren auf unstetem Posten stehend, ins Meer der Weltgeschichte, den Strom der Zeit, des Vergessens, Erinnerns, Erzählens geworfen sind. Aber dazu bin ich zu blöde. Wie gesagt, ich horche auf meine Mutter und überhaupt jeden, den Chef, den nächstbesten Freund oder Verwandten, der mir sagt, wo es lang geht, weil ich doch auch einfach nur meine Tage füllen will und das Gefühl habe, durchzudrehen. In dieser bürgerlichen Welt kann ich nicht normal sein, zumindest kein normales Individuum. Als Teil der Liebeskugel, nun ja. Das wäre noch zu erörtern, inwiefern das möglich wäre, dort normal und bürgerlich zu sein. Jedenfalls hätte ich alles schon geschafft, meine Theorie über den Marxismus im 21. Jahrhundert, über Ästhetik und Kunstproduktion, mein Roman über Liebe oder Abenteuer und Entdeckungsreisen, wenn nur sie da gewesen wäre, mir beiseite gestellt wäre, zur Seite gestanden wäre, dann ich hätte diese toxische Männlichkeit, die ich in mir spüre und die auch für diese Kunst- und Wortproduktion verantwortlich ist, einen adäquaten, balancierten Counterpart gehabt, die weibliche Feminität. Sorry. Die weibliche Feminität, die mich gemahnt hätte, das Leben sei schön und sei es nur, weil es möglich ist, jederzeit dieser wunderbaren Frau ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, durch ein paar Worte, gleich einem Zaubertrick. Und das ist doch ein schöner Trick hier zum Schluss. Also, boah, ich glaube, ja, damit müssen wir es dann für heute auf dieser Seite mal. Lassen wir mal unser Lesezeichen hier. Hinterlassen wir das mal hier zwischen diesen Seiten. Und ja, es fühlt sich gut an, einfach mein Material, mein Buch in der Hand zu haben. Und es ist sinnlos. Warum habe ich da so ein großes Buch gedruckt mit 600 Seiten von all meinen oder den wichtigsten Prosawerken der letzten 2-3 Jahre? Aber ich hätte das alles in kleine Werke, dann wäre es nicht so schwer, das aufzuheben. Ja, gerade jetzt, wenn man krank ist. Aber ich glaube, wir haben alles rausgebracht. Die Toxizität ist entäußert und liebe Frauen, es ist leider so. Die männliche Toxizität, die ist die Quelle der Kunstproduktion. Und wenn ihr da auch was hinzaubern wollt, dann müsst ihr in dem Sinne wirklich auch dreckig, vulgär und böse werden, vor allem. Böse? Ja. Ja, also ich kann nicht viel mehr sagen, Leute. Ich glaube, es ist auch besser, nicht mehr auf Englisch zurückzukehren. Wow, ich fand heute den englischen Diskurs, der war... Natürlich will ich mich jedes Mal noch mehr aufs Spiel setzen, aber ich will auch einfach ehrlich reden mit diesen Frauen, vor allem das ehrlich rausbringen, ja, dass ich gar nicht weiß mehr, was ich will. Natürlich, man will immer das eine, aber denkt dann so, hey, wenn ich jetzt noch so ein paar Monate so weitermachen kann oder ein paar Jahre, dann wäre doch auch nichts Schlimmes dran, weil ich will vor allem keine Verletzung und keinen Fehler machen, keinen falschen Zug in der Liebe. Und ich habe das Gefühl, bisher in der Liebe habe ich noch nie einen falschen Zug gemacht oder zumindest nicht keinen Sofa, also so. Ja, es war eben diese Liebe zu Manita und das ist doch irgendwie schön, da zu spüren. Wir können uns immer noch unterhalten jetzt nach der Trennung ein halbes Jahr. Und ja, immerhin, also es fühlt sich nicht so an, als wäre da irgendwie ein falscher Zug drin. Und wow, diese anderen Frauen, die ich früher so imaginär liebte, die eine in der Bäckerei, die ich erwähnte, ja, das war eben auch kein falscher Zug, sondern die Vorbereitung und langsam muss man sich da entlanghangeln. Und damals war ich eben dabei anzufangen und wurde das auch unheimlich so. Vor 2 Jahren merkte ich dann nämlich, wow, ich bewege mich da immer weiter drauf zu, auf die Liebe. Und im August schrieb ich das dann so in meinem Tagebuch, ich spüre es jetzt wirklich langsam, wow, ich kann ihr nicht mehr ausweichen. Und ja, ganz komisch dieses Gefühl, weil dann war es ja wirklich so, über Bumble lernte ich dann Manita kennen im September und warum hatte ich diese Sicherheit? Ja, es wird jetzt passieren. Es ist komisch, aber das empfehle ich euch. Also bildet euch da, macht lange Bildungsreisen, wie ich damals nach Italien, und denkt einfach viel über die Liebe nach und lest nach bei Platon. Und ja, dann kommt das alles von allein. Dann spürt man irgendwann, die Intensität steigt so hoch, dass du wirklich das Gefühl hast, heute muss ich bummeln, und dann beim Swipen, dann ist es doch der eine Moment. Und es ist immer eine subjektive Situation, dass du denkst, hey, ja, das ist jetzt nicht objektiv, diese Person, an einem anderen Tag hätte ich vielleicht anders auf sie reagiert und sogar nach links oder rechts geswiped, oh Gott, ist gar nicht auszumalen. Aber da jedenfalls, da ich sie, Manita, da sitzen auf einem Balken in einem Häuschen, in so einer Hütte im Urwald, da hatte sie eine Reise gemacht in den Urwald nach Peru, also in Peru. Und ja, dachte, wow, was ist das für eine interessante Frau. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ja, aber ich kann doch wirklich nicht mehr weiterreden jetzt. Sondern wollte nur noch mal kurz Maß nehmen. Schauen, was ist mit der Musik hier. Wir müssen auch nicht so viel spielen, sparen wir lieber mal. Das war ja gestern wirklich obszön hier da zum Schluss. Aber ich finde einfach den Text sehr gut. Das ist eine sehr gute Lyrik, Poesie da von Alligator. Und ja, denkt mal drüber nach. Ihr müsst ja nicht das Lied hören, aber lest euch einfach nochmal den Text durch. Vielleicht soll ich den in die Shownotes packen, weiß nicht. Aber ja, denkt einfach drüber nach nochmal. Also ja, vor allem dieses schöne Alligator, diese Du-Form, dass da so eine Frau angesprochen wird, und ja, es ist wichtig, sich hineinversetzen in den anderen, du und also ihr Frauen auch, also solltet euch da eben dann versuchen hineinzuversetzen in uns Männer, vielleicht so ein Lied schreiben über die Männer, du, ja. Ja, aber ich habe jetzt schon noch Bock auf ein Lied, habe ich das Gefühl. Schauen wir uns das bitte mal kurz an, was könnte da heute stimmig sein, und jedenfalls ja, das war auch mal wieder geil, G-Eazy, ne, weil ich den da schon damals in den Shownotes erwähnte, These Things Happen und dann Calm Down, aber ja, ich höre auch, ich sollte nicht immer die gleichen Lieder hören. Ja, aber dann hören wir doch das, dieses If You Want Love. Weil da, ja, das ist halt irgendwie, weiß auch nicht, das ist mir zu emo, zu sensitive und so. Aber ja, so ist es irgendwie, so bin ich ja auch. Und deshalb bringt es diese Dialektik rein, immer aus Schmerz und Glück in der Liebe. Und ja, das ist immer ein Kampf gegen die Romantik. Man sollte nicht so der Emo sein oder wollte einfach die Liebe wissenschaftlich genießen oder sich vorbereiten dafür jedenfalls, aber nicht immer in diesem gekünstelten Schmerz noch leben. Genau, es gibt ja schon genug echten Schmerz, aber das ist auch sehr dekadent, ja, in der Liebe dann noch den Schmerz zu suchen. Oh nee, warum? Suchen wir doch das Glück, suchen wir die Überfülle, die Abundantia, den Reichtum der Sinne, der Freuden, der Genüsse und der Wärme. Ja, aber dann sollte ich eigentlich nicht dieses Lied spielen, oder? Aber komm, spielen wir es einfach. Ich habe nichts Besseres, glaube ich. Ich habe nichts Besseres zu geben. Dieses Lied If You Want Love von dem Künstler NF. Aber ich schaue hier noch mal kurz auf eine andere Playlist. Ich will hier wirklich sicher sein. Komm, spielen wir doch was anderes. Ich will nicht so Schmerz, immer dieser Emo und dieses Scheiß. Nee, das ist genau das Falsche, nämlich. Tocarte Tora. Scheiß Demoledora. Nein, das auch nicht eben. Also. Ich finde schon noch was, Leute. Ja, verliert nicht das. Bitte. So. Also. dieses Lied ist perfekt, alles Gute, weil, genau, ich will nicht immer diesen Scheiß, Schmerz und so weiter in der Liebe, sondern über einfach alles Gute. Und ja, da kann man nicht einfach nur das Gute extrahieren und rausschürfen, ne? Man muss dann wahrscheinlich auch den Schmerz mitnehmen, aber jedenfalls als Ganzes und nicht noch künstlich zumindest. Es ist schon schwer genug, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch vor mir herschieben will hier. Wie viele Monate und Jahre, aber egal. Komm, nehmen wir alles Gute mit und alles Gute von diesem Künstler oder dieser Gruppe Faber. Abstinenz heißt das Album. Nice. Abstinenz. Und alles Gute.
Weil du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht, und wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht, wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du hast. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Zur Wand hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt, schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, was du hast. Am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Alles Gute. Du gehst am liebsten mit dir aus, dich mit dir am besten aus, wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du hast. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du hast. Noch so lange sein wirst. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du alles Gute, alles Gute.